Agnes trifft, der Podcast aus dem Agnesviertel mit
Peter Orten, Pastoralreferentin St. Agnes
und Wiebke Ladwig. Ja, und wir stehen hier wieder in der Agneskirche im Kölner Norden. Das Räumchen, in dem wir sind, Peter?
Ist speziell, genau. Wir haben ja am Anfang ein bisschen gesucht, wo können wir unsere Technik aufbauen. Die allererste Folge haben wir in der Sakristei aufgenommen, da war es sehr hallig. Und dann ist mir dieser Raum eingefallen, da muss man eine etwas komische Wendeltreppe raufgehen und dann kommt man in ein kleines Räumchen, das ist sehr weiß gestrichen, es hat einen Vinylfußboden und so weiße Türen und wenn man die aufmacht, kommen geheimnisvolle Treppen, die wir irgendwann nochmal raufklettern müssen, ja, und rauszufinden, wo wir da hinkommen. Aber auf jeden Fall ist das von der Akustik her sehr angenehm. Und dann haben wir beide, ne, einfach entschieden, wir bleiben hier.
Wir müssen unbedingt heute ein Foto machen. Das vergessen wir jedes Mal, weil wir irgendwie so versunken sind ins Reden.
Genau.
Und ich komme immer nach Hause und denke, oh, schon wieder kein Foto. Machen wir unbedingt.
Ja, das müssen wir machen.
Es ist schon Folge 5. Ne? Du sprachst gerade die erste Folge an. Wenn sich übrigens jemand gefragt hat, wo ist denn eigentlich Klaus abgeblieben? Wir haben ja zu dritt angefangen. Klaus Nellissen, der ist gerade ganz beschäftigt mit vielen anderen Dingen und hat gemeint, okay, ihr müsst das jetzt zu zweit machen. Machen wir. Irgendwann werden wir sicherlich auch dazu kommen, dass wir dann mal Gäste haben in anderen Zeiten. Wir haben bis jetzt darüber gesprochen, über Zuversicht, über Tiere, über Musik.
Genau, und bei der Musik haben wir festgestellt, mit diesem Thema sind wir noch längst nicht durch und wir müssen unbedingt irgendwann nochmal eine Folge dazu machen und vor allen Dingen auch deswegen, weil du ja in der letzten Folge verraten hast, dass du singst und von dir glaubst, dass du gar nicht so gut singen kannst und dann habe ich gedacht, das musst du hier irgendwann mal zeigen, sodass die Hörerinnen und Hörer dann selber entscheiden können, ob du gut oder schlecht singst und
es tut mir jetzt schon herzlich leid, also ich singe tatsächlich sehr gerne, aber nur heimlich.
Ja, aber ich glaube an die Theorie, dass es niemanden gibt, der nicht singen kann und der auch nicht gut singen kann.
Wir werden das bei anderer Gelegenheit vertiefen. Musik führte uns eigentlich auch direkt hin zu einem Thema, wo wir auch festgestellt haben, dass uns beiden das sehr wichtig ist und beschäftigt. Nämlich das Thema Rituale. Also für mich hat Musik auch etwas viel mit Ritualen zu tun. Das erzähle ich vielleicht gleich nochmal. Rituale.
Ja, ein super Thema. Und ich glaube, Rituale hat ja viel etwas mit Tagesstrukturen und Tagesabläufen zu tun. Jedenfalls bei mir. Ich vermute, bei dir ist das auch so. Und deswegen interessiert mich natürlich brennend, mit welchen Ritualen, Wiebke, fängt eigentlich dein Tag an?
Ja, mein Tag fängt eigentlich am Abend zuvor an. Ich gehe immer relativ zeitig zu Bett, muss ich sagen. Ich gehöre zu dieser Gattung, ich glaube, Lerchen nennt man es. Ne? Das andere sind die Nachtigallen und die Lerchen sind, glaube ich, die irgendwie ziemlich früh am Abend müde werden. Also ich bin wirklich kein guter Partygast und dafür aber früh morgens wach werden. Und ich mag das auch sehr, vor dem Wecker wach zu werden. Also momentan, meistens ist es so irgendwie so gegen 6. Manchmal auch ein bisschen früher, je nachdem, wann die Vögel anfangen zu singen. Das finde ich einfach sehr schön. Und ich hasse es, wenn der Wecker geht. Das ist halt direkt irgendwie so ein fremdbestimmten Zwang und das stresst mich gleich. Und deswegen finde ich es immer sehr schön und ich genieße es, wenn ich vorm Wecker wach werde. Wenn ich ihn stelle, ist es übrigens oft so, dass ich irgendwie ein oder zwei Minuten vor dem Klingeln tatsächlich wach werde. Es ist Magie. Und ich lese mich dann wach. Also ich gucke in der Tat auch erstmal, was bei Twitter los ist. Steht die Welt noch? Hat sich irgendwas verändert? Und gehe aber dann relativ zügig auch zu meinem Buch über und lese dann meistens noch ungefähr eine Stunde. Also um 7:30 stehe ich auf, ach Quatsch, 7:30. Der Mann ist schon vorher aufgestanden und hat Frühstück gemacht. Ich lese dann die Tageszeitung.
Das ist ja sehr kommod von dem Mann, ne, dass der das macht.
Ja, der hat dann einfach schon Hunger.
Ach so.
Ja. Von daher.
Ach, ich habe gedacht, romantisch wie ich bin, er macht das aus Liebe.
Ja, wir sind da, glaube ich, mehr so romantisch veranlagt, also Das ist auch ein ganz guter Weg. Und ja, wir frühstücken dann. Ich lese ja noch die Tageszeitung. Ich mag vor allem dann eben die gedruckte Version, also richtig Papierzeitung, weil ich einfach die Kleinanzeigen und diese kleinen Nachrichten am Rande sehr mag, weil die erzählen einfach auch sehr viel über die Stadt und über das Leben um uns herum. Und nach dem Frühstück ziehe ich dann relativ zügig meine Schuhe an und begebe mich auf meinen Gang ins Heimbüro. Mhm. Und das ist ein Ritual, das mache ich jetzt seit ungefähr 3,5 Jahren. Ich hatte einfach beschlossen, dass es nicht reicht, wenn ich von der Küche über die Schwelle trete und im Nebenzimmer dann ermattet oder entschlossen in meinen Schreibtischstuhl sinke, sondern ich gehe dann immer ungefähr eine Stunde lang durchs Viertel, auch immer den gleichen Weg. Und wenn ich dann eine Stunde unterwegs war, dann setze ich mich an den Schreibtisch und schreibe über meine Assoziationen, über die Gedanken, die mich beschäftigt haben während dieses Ganges, was ich gesehen habe. Es ist zwar immer der gleiche Weg, aber es ist nie derselbe. Jeder Tag ist anders. Das Viertel ist anders.
Uns kommen übrigens wunderbare Texte dabei raus. Und wer von den Hörerinnen und Hörern die nicht kennt, wir werden das in den Shownotes, das habe ich richtig ausgesprochen, verlinken. Und dann könnt ihr das mal nachlesen. Und es sind wirklich sehr, sehr, sehr berührende, wunderschöne Texte, die du da schreibst.
Das freut mich wiederum. Momentan, also eigentlich war es das schon fast mit den Tagesritualen, aber momentan gibt es noch ein anderes Ritual mittags. Wir haben ja zurzeit eine Heimbürogemeinschaft, ne? Der Mann ist auch im Homeoffice und ich koche mittags. Also ich nenne es dann die Heimbürokantine. Und das führt wiederum zu einem anderen Ritual, aber da kommen wir nachher noch drauf. Weil vorher möchte ich mal wissen, wie beginnt denn dein Tag? Was sind so deine Rituale, die dich am Morgen beschäftigen?
Ich stelle fest, dass wir sehr ähnlich sind und ich frage mich gerade, ob wir vielleicht sogar dasselbe Sternzeichen sind. Da haben wir noch nie drüber gesprochen.
Noch andere Sendung.
Andere Sendung, genau. Aber ich fühle mich da sehr zu Hause in dem, was du sagst. Also ich bin auch jemand, der früh aufwacht. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal vom Wecker geweckt worden bin. Ich habe auch gar keinen Wecker, den ich stelle. Es sei denn, wir fahren in Urlaub und müssen um 3:30 aufstehen oder so. Ich wache morgens auf und das Erste, was dann passiert, ist, dass der Hund mich begrüßt. Tatsächlich. Also wir haben ja einen kleinen Pudel und sie ist sehr rücksichtsvoll, Greta, und die wartet, bis sie merkt, dass jemand von uns wach ist. Aber wenn sie das dann merkt, dann kommt es zu einer stürmischen Begrüßung. Also das ist tatsächlich, seit wir den Hund haben, seit ungefähr 1,5 Jahren, ist das erste Zeichen des Lebens quasi, wenn ich die Augen aufmache. Das finde ich sehr schön. Ein Morgenritual ist der Gang in die Küche, 2 Tassen Kaffee bereiten, 1 Tasse Kaffee für meine Frau, 1 Tasse Kaffee für mich. Und dann auch erstmal, so wie du das geschildert hast, gucken, was ist los. Also ich muss auch gestehen, ich greife zu meinem Handy und gucke, wer sich gemeldet hat. Dann allerdings vertiefe ich mich in die Zeitungslektüre in der Regel. Ich lese den Kölner Stadtanzeiger und die Süddeutsche Zeitung, so wie ich es gerade schaffe. Und nehme mir dafür aber auch viel Zeit. Also und das finde ich ich weiß gar nicht, ob es eine Routine ist oder ein Ritual. Für mich ist das aber sehr, 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 sehr wesentlich. Und dann gibt es 3-mal in der Woche, wenn ich es schaffe, gesund bin, der innere Schweinehund mich nicht besiegt, mache ich es ähnlich wie du. Ich mache morgens Sport. Ich habe eine Laufpartnerin, schon viele Jahre, eine ehemalige Kollegin von mir, und wir treffen uns dann am Rhein und je nachdem, wie wir körperlich beieinander sind, joggen wir oder walken wir. Und seit der Hund dabei ist, kommt die Greta auch immer mit. Und das ist wunderschön. Wir laufen oft die ähnliche Strecke hinter die Mülheimer Brücke. Und das ist halt jetzt in diesen Tagen besonders wertvoll, weil das so wie kleine Urlaubstage sind. So fängt mein Tag an.
Und da sind wir uns auch schon mal begegnet. Ich ging ins Heimbüro und ihr drei liefet am Rhein entlang.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Du sagtest ja gerade Routine, ne, es ist eine Routine oder schon ein Ritual. Als ich mich so gedanklich mit unserer Folge heute beschäftigte, hatte ich auch gedacht, was unterscheidet die eigentlich? Und ich habe mal ein bisschen im Internet rumgeguckt, was steht da eigentlich? Und der Übergang ist tatsächlich fließend. Aber eine Routine ist in der Tat eher eine Gewohnheit, die automatisch passiert und eher unbewusst. Also wenn du jetzt den Kaffee machen würdest beispielsweise, ne, ist es für dich eine rituelle Handlung? Hat sie für dich einen Sinn, eine Bedeutung? Oder geht es vor allem darum, so ich brauche jetzt was Heißes zu trinken oder ich brauche Koffein? Ich mache den einfach so. Ne? Dann ist es vielleicht eher eine Gewohnheit, also eine Routine, das zu machen. Wäre es so, dass du es wirklich zelebrieren würdest, ne? Also wenn du schon die Kaffeebohnen malst, ne, dass dir der Duft in die Nase steigt, dass es dich an alles Mögliche erinnert oder dass es eben auch ein gelungener Tag nur ist, wenn dieses morgendliche Kaffeeritual auch ordnungsgemäß abläuft, dann wäre es eigentlich ein Ritual. Und bei der Routine ist das Durchführen wichtiger, als es tatsächlich zu tun. Und beim Ritual ist es so, dass das Tun selbst einfach schon als sinnhaft erlebt wird. Mhm. Und
aber vermutlich gibt es doch da auch Zwischenräume und Übergänge.
Total, genau. Also das ist fließend in der Tat. Also
es kann ja auch sein, dass man manchmal einfach zur Kaffeemaschine schlurft und einfach nur eine Gewohnheit folgt und zum anderen an einem anderen Tag so diesem sinnhaften in Verbindung mit der aufgehenden Sonne oder dem, keine Ahnung, frischen Blumenstrauß auf der Fensterbank dann auf einmal wieder einen anderen Sinn entnimmt. Also so stelle ich mir das gerade vor und so erlebe ich das, glaube ich, auch. Ich erlebe das nicht immer gleich tatsächlich.
Ja, ja, ich denke auch. Also vielleicht zeichnet das Ritual auch noch so etwas aus, dass es auch oft so in einem Kontext erlebt wird von Gemeinschaft. Ja. Also dass man es nicht nur für sich macht, sondern dass man auch einen Zusammenhang erlebt. Das heißt, dass es für dich und deine Frau in dem Moment ein Ritual ist, ja, dass du den Kaffee für euch beide machst. Das ist bei uns am Wochenende beispielsweise so, da sind wir beide dann morgens meistens noch irgendwie relativ faul und liegen noch rum und trinken eben Kaffee im Bett und lesen noch. Also das ist für mich eigentlich so ein typisches Wochenendritual. Noch irgendwie rumliegen, lesen und dann einen Kaffee im Bett zu trinken.
Ist das eigentlich Zufall, glaubst du, dass Rituale oft was mit Nahrungsmitteln zu tun haben? Hm. Ich möchte von einem Ritual erzählen, das immer noch eine bleibende Bedeutung hat, obwohl das schon so lange her ist. Also ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht, als ich auch wusste oder als mir klar war, heute Abend werden wir darüber sprechen. Ich musste mir wieder an meine Kindheit zurückerinnern und bei uns gab es ein Samstagsritual, nämlich das Leberwurstbrötchen am Samstag. Und das ist praktisch, also ich kann mich an keinen Samstag erinnern, wo das mal nicht gewesen wäre. Und das lief immer so ab, dass am Samstag der Bäcker ins Haus kam mit seinem Brotkorb und hat das Brot fürs Wochenende gebracht. Und dann haben wir immer Brötchen für Samstag und für Sonntag gekauft, und zwar für Samstagnachmittag. Und dann haben wir im Prinzip manchmal, während der Bäcker noch da war und zuguckte, manchmal auch kurz nachdem er weg war, den Kaffeetisch gedeckt und dieses frische Brötchen aufgeschnitten, eine Scheibe Schwarzbrot genommen, auf die Schwarzbrotscheibe Butter gestrichen, Leberwurst draufgestrichen, dann ein halbes Brötchen draufgekletscht. Und diesen Geschmack, Samstagnachmittag, 3:30, wir sitzen am Kaffeetisch und essen ein Leberwurstbrötchen.
Die ganze Familie, ja?
Ja, genau, die ganze Familie. Und das hat für mich so was von Wohlfühlen, Gemeinschaft, aber auch Unterbrechung, weil der Samstag natürlich, du wirst das im Sauerland vielleicht auch so erlebt haben, auch viel mit Arbeit zu tun. Man muss die Tiere versorgt werden, die Kaninchen, die Hühner, der Garten, Rasenmähen und so. Mhm. Aber dieses rituelle Leberwurstbrötchen essen in Verbindung mit dieser Kaffeetafel ist für mich ein unglaublich prägendes Ritual gewesen. Was nicht bedeutet, dass ich das jetzt immer noch jeden Tag selber auch machen würde. Aber ich glaube, es hat für mich das Bedürfnis erhalten, in den Tagesroutinen auch immer wieder Unterbrechungen zu zelebrieren, sage ich mal, die auch was mit einer leiblichen, mit einem leiblichen Wohlfühlen zu tun haben. So deute ich mir das.
Ja, du kannst das wahrscheinlich immer noch gut abrufen, ne, was dir dieses Ritual bedeutet hat, was es ausgelöst hat. Ja. Und ich denke, das ist immer noch so etwas Identitätsstiftendes, auch für Familien oder für Gemeinschaften generell, solche Rituale oder solche Riten, ne, also so im kleineren Sinne, zu haben. Also bei uns war es etwas das Abendbrot, ne, dass man zusammen Abendbrot gegessen hat. Alle haben sich an den Tisch gesetzt. Also ich habe später Familien erlebt, wo man sich einfach ein Brot geschmiert hat und das irgendwie mitgenommen hat an Fernseher oder so. Das empfand ich als Sakrileg fast. Ja. Ne, während bei uns saßen irgendwie alle am Abendbrottisch und der wurde gedeckt und es gab im Winter Tee dazu und es war irgendwie ganz klar, wie dieses Abendbrot ablief.
Gab es da immer besondere Sachen zu essen?
Also ich erinnere mich ja immer vor allem an Salami mit Gürkchen. ich war schon immer ein bisschen so herzhaft und es gab diese eine Salami, ne, so für mich, die hieß immer Blümchensalami. Ich glaube, ne, die kommt aus so einer Wurst, die halt so mit so einer ungarischer Salami, die dann eben aussieht wie Blümchen. Das war mal ganz wichtig. Es musste die eine Salami sein. Und da drauf dann eben Gürkchen, also saure Gurke.
Weißt du, was bei uns, also das Tüpfelchen auf dem i beim Abendbrot war, das war die Fischkonserve. Ich weiß nicht, ob man sich das mal vorstellen kann. Ja, genau, Tomatenfisch. Und manchmal, wenn ich mitgegangen bin zum Einkaufen, habe ich dann auch schon mal eine Dose mit dieser Senfsoße reingeschmuggelt. Weil irgendwann war man, fand ich, war ich auch dieses Tomatengeschmacks überdrüssig. Und dann haben wir da so eine Senfsoßenkonserve untergejubelt. Mhm. Aber das weiß ich noch, dass wenn es eine Fischkonserve gab, war das was Besonderes irgendwie. Und
ja, aber also ich finde, ich erlebe das auch so oder empfinde das auch so, dass Essen ganz viel mit Ritualen zu tun hat. Für mich ist halt das Kochen selbst auch ein Ritual. Es ist nicht nur, es ist überhaupt nicht so, ich habe es nie als lästig empfunden oder wie auch immer. Ich finde die Beschäftigung und Zubereitung von Leben, also die Beschäftigung mit Lebensmitteln, die Zubereitung, meinetwegen Gemüse zu schnibbeln oder die Kartoffel anzufassen, etwas klein zu schneiden, die Metamorphose mitzuerleben, wie sich dann einfach so auch Lebensmittel in Nahrungsmittel verändern, die, während des Kochprozesses einfach auch so, ne, auch mitzuschmecken, also von roh bis zu gekocht, den Kochprozess zu begleiten. Das ist für mich wirklich eine quasi spirituelle Handlung eigentlich. Also es passiert in dem Moment etwas. Ich empfinde es als ganz sinnstiftend und ja, es ist für mich ein Ritual, also was mich beruhigt, was ja dem meistens den gleichen Abläufen folgt und wo mich auch niemand stören darf. Also man kann mir ganz schlecht beim Kochen helfen. Also dieses Zusammenkochen empfinde ich immer eher als stressend. Ne?
Krass, das geht mir genauso.
Echt?
Ja.
Okay,
ja.
Ich kam mir mal dabei ein bisschen wunderlich vor, weil das immer so, ja, immer so aufgeblasen wird, ne, dass es so toll ist, mit Freunden oder mit Familie zu kochen. Ich empfinde es eher als etwas, was mich zu mir selbst bringt, indem ich es tue. Also eine ganz beruhigende, meditative Angelegenheit. Ich und das Essen, wir sind dann eins in dem Moment. Und es ist aber auch so, dass ich so verschiedene Gerichte auch als sehr bedeutungsvoll erlebe. Wenn ich mich krank fühle oder müde oder kalt, das muss eine Hühnersuppe her. Also das alte jiddische Antibiotikum sozusagen. Wenn irgendjemand krank ist oder weiß der Himmel was, es muss eine Suppe gekocht werden. Oder wenn der Frühling da ist und der erste Rübstiel ist hier auf dem Markt zu finden. Es muss Stielmus geben, ganz klar. Mhm. Natürlich bin ich auch ganz anfällig für so Spargel- und Kürbis-Sachen, weil es das nur in dem Moment gibt. Und das ist so etwas Besonderes. Oder wenn es dann Erdbeeren gibt. Deshalb bin ich auch so sehr dagegen, dass es dann Lebensmittel zu allen Jahreszeiten gibt, weil ich finde, es strukturiert einem natürlich dann irgendwie auch die Zeit. Und da fällt mir gerade ein, ich hatte noch ein Buch mitgebracht, mhm, was mir mal zum Geburtstag geschenkt wurde von dem Mann. Mhm. Und ich hatte da eine Stelle drin, die ich als, ich kann den Namen des Autors leider nicht gut aussprechen, Byung-Chul Han. Ich kann kein Chinesisch, er ist chinesischer
Philosoph.
Ja, er ist Philosoph, lebt in Berlin. Und vom Verschwinden der Rituale ist das Buch. Ich komme mit dem Buch nicht so ganz gut zurecht, weil ich finde, er hat so einen negativen Blick auf die Welt gerade, auf die Gegenwart. Teile ich gar nicht mal so. Aber es ist ein schöner Satz da drin zu den Ritualen. Rituale verwandeln das in der Welt sein in ein Zuhause sein. Sie machen aus der Welt einen verlässlichen Ort. Sie sind in der Zeit das, was im Raum eine Wohnung ist. Und sie machen die Zeit bewohnbar.
Ach, das ist aber ein toller Gedanke. Kannst du das nochmal vorlesen?
Ja. Rituale verwandeln das in der Welt sein in ein Zuhause sein. Sie machen aus der Welt einen verlässlichen Ort. Sie sind in der Zeit das, was im Raum eine Wohnung ist. Sie machen die Zeit bewohnbar. Und das finde ich sehr schön. Jetzt schlage ich das Buch mal wieder zu und lege es weg. Und ich denke, das ist so etwas, was man mit Ritualen noch macht. Man schafft sich ein Zuhause und vielleicht empfinde ich deswegen Zuhause auch gar nicht so sehr als eine Frage des Ortes, sondern eher eine Frage dessen, wie ich meinen Tag gestalte.
Ja, und es schafft ein Zuhause nicht in so einem hermetischen Sinne. Also es schafft Heimat ohne Exklusivität, würde ich mal sagen. ohne abgeschlossen sein, so, sondern es behält trotzdem immer noch die Offenheit. Ich arbeite ja in einem Beruf in der Kirche, wo es auch sehr, sehr viel um Rituale geht. Und wenn wir hier schon mal in der Agneskirche sind und über der Sakristei in unserem kleinen Podcaststudio stehen, ist es mir ein Bedürfnis, über eine Sache zu sprechen, wo Rituale natürlich eine Riesenbedeutung haben, das ist der Gottesdienst. Das ist ja eine Aneinanderreihung von Ritualen. Und sie finden ja auch meistens am selben Tag, zur selben Stunde statt, werden immer rituell eingeleitet durch das Glockenschlagen. Es ist immer gleich, also es fängt gleich an, die Mitte ist gleich, das Ende ist gleich. Und mir sind diese Gottesdienste, je nachdem, auch nicht alle, aber je nachdem, wie sie gefeiert werden, auch sehr, sehr wertvoll geworden, weil das, wenn sie gut gefeiert werden, das Erstaunliche passiert, dass nämlich Menschen, die sich gar nicht so gut kennen, die eigentlich nicht privat miteinander sind, aber trotzdem eine Gemeinschaft über Bänkegrenzen, über Standesgrenzen, über alle möglichen Grenzen hinaus, sagen wir mal, schließen können. Und dass das schon eine Stärkung ist, die einen durch die Woche tragen kann. So. Und Redundanz gibt Relevanz. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz geworden. Also wie die Wiederholung schafft die Bedeutung. Und das ist halt das Gegenteil davon, wenn man irgendwie ganz viel wiederholt, dass es dann langweilig wird. Nein, das rituelle Wiederholen schafft ja die Bedeutung. Also genauso wie du das in diesem Zitat ja vorgetragen hast, gerade wie der Hahn das wahrscheinlich auch meint. Und das erlebe ich im gottesdienstlichen Kontext, wenn ich die Erfahrung mache, dass die Menschen, die diese Rituale feiern, mal etwas damit anfangen können. Also, dass ihnen das nicht mega fremd ist und dass sie auch damit umgehen können. Also, dass sozusagen die Liturgen auch eine Ahnung davon haben, was sie da tun, empfinde ich persönlich das als sehr, sehr, sehr tragend.
Ja, es ist im Grunde dann eben ein Zuhause in dieser Gemeinschaft.
Genau.
Man spricht die Sprache, ja. Man kennt die Rituale. Und ich bin eine Zeit lang immer mal ganz gerne ins Kloster Himmerod in die Eifel gefahren und war da für eine Woche oder so. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal dort war, ich war zwischenzeitlich auch lange nicht im Gottesdienst und ich hatte es nicht mehr drauf. Ne? Also wir sind ja auf dieselbe Schule gegangen, ne? Eine Ursulinenschule, da gab es noch einmal die Woche Schülergottesdienst. Und ich war einfach nicht mehr firm im Abläufen des Gottesdienstes. Und ich bin dann dort in der Abtei, bin ich dann auch zum Gottesdienst mal gegangen, fühlte mich aber ganz unwohl, weil ich die Sprache und die Rituale dieser Gemeinschaft nicht mehr kannte, nicht mehr konnte. Und dann bin ich zu dem Buchhändler vor Ort gegangen, Pater Martin, und meinte so, Martin, was muss ich machen? Genau, du musst mir helfen. Also es ist so, dass ich gerade eine Lücke verspüre. Ne? Ich weiß es nicht mehr und vieles wusste ich vielleicht auch noch nie oder wie auch immer, oder ich habe es einfach verdrängt. Und er hatte mir dann ein Buch mitgegeben und mir noch ein paar Sachen erzählt, was wichtig ist, und guck dir dies an und jenes. Und meinte aber auch, du darfst auch einfach nur da sitzen. Und für mich war das wirklich ein entscheidender Moment, dass ich so das Gefühl hatte, ja stimmt, ich darf eigentlich Teil dieser Gemeinschaft sein, auch wenn ich die Rituale nicht kenne. Es ist nicht schlimm. Ja? So, sondern, also ich bin dann nicht außerhalb der Gemeinschaft, sondern ich darf Teil der Gemeinschaft sein, ohne gewertet zu werden.
Was ich übrigens einen ganz großen Reichtum und eine ganz große Bereicherung finde. Dass halt gottesdienstliche Rituale nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden, sondern dass Gottesdienst oder Liturgie als Teil einer Kultur oder als Teil der Kultur im öffentlichen Raum stattfinden. Das, was du gesagt hast, das ist mir so wichtig. Ich kann Nähe und Distanz selber bestimmen. Ja, als ich irgendwie in der Sturm- und Drangzeit war, habe ich auch die Leute verflucht, die in der Kirche ganz hinten gesessen haben, diese Säulensteher oder so, ja. Da habe ich immer gedacht, ey, ihr sprengt die Gemeinschaft, ihr seid Systemsprenger, wird man heute sagen, ne, mit eurem Desinteresse und so. Da waren wir ja so irgendwie, muss ja alles politisch sein und so weiter. Heute habe ich einen großen Respekt davor, dass Menschen die Nähe und Distanz selber wählen können. Das ist auch ein großer Reichtum von Liturgie, wenn sie in ihrem Ritual auch die Weite der Gastfreundschaft ausdrücken kann. Ja, wo eben nicht alle um einen Tisch gepresst werden, sondern wo der, der hinter der Säule steht, genauso wertvoll und wichtig ist, wie der, der vorne in der ersten Reihe sitzt. Also das finde ich total super, dass du das, dass du genau das erzählst, weil, ja, weil das für mich was ganz Wichtiges ist und bei mir gerade auch diese Probleme macht, weil wir ja jetzt vielleicht wieder Gottesdienste feiern können und wir wissen ja oder wir ahnen, welche Beschränkungen da auf uns zukommen. Und ich finde es ganz schrecklich, die Vorstellung, dass wir hier einen Gottesdienst demnächst feiern, wo eben dieser Zugang beschränkt sein könnte. Das ist für mich quasi unvorstellbar.
Ja, das ist ganz schwierig, wenn dann plötzlich der Raum für die Gemeinschaft nicht mehr groß genug ist. Für
ja, alle. Und es widerspricht dem Ritual.
Ja.
Also das muss öffentlich sein.
Ja, mich hat das damals auch sehr entspannt. Und ich habe aber auch festgestellt, also ne, dieser Moment war für mich auch sehr erkenntnisreich, weil ich gemerkt habe, dass es mir ganz wichtig ist, eigene Rituale zu haben. Also, dass ich immer das Gefühl haben muss, ich glaube, das ist so etwas, was, wo man dann plötzlich so das Gefühl hat, hey, jetzt verstehe ich plötzlich so mein, ne, warum ich früher, warum ich lange Zeit viel mit vielen Sachen Probleme hatte, weil es mir schwerfällt, die Rituale anderer anzunehmen. Ich brauche immer das Gefühl, dass ich sie selber gestalten kann. Und dann kann ich aus diesen Ritualen etwas ableiten, was vielleicht in anderen Ritualen auch innewohnt. Aber es ist so etwas, ich brauche immer so dieses eine selbstbestimmte Moment. Ne? Würde wahrscheinlich ein Psychologe, wer würde jetzt Freudenfeste feiern und sagen, oh, spitzenmäßig, da gehen wir mal nach. Aber allein diese Erkenntnis, ich muss das gar nicht wissen, mir ist diese Erkenntnis einfach wichtig. Und seitdem ich das weiß, bin ich auch also den Ritualen anderer gegenüber viel friedfertiger. Ich muss mich davon nicht mehr angegriffen fühlen. Ich muss nicht mehr das Gefühl haben, ich muss alles verstehen und nachvollziehen können. Ich fühle mich aus diesen Gemeinschaften nicht weggesetzt, sondern es ist eine Friedfertigkeit eingetreten. Also
interessant, dass du das erzählst. Kannst du da mal ein Beispiel erzählen von einem Ritual, wo du sagst, da bin ich ausgestoßen oder sogar angegriffen? Das hast du ja gerade so beschrieben.
Da muss ich wirklich nochmal drüber nachdenken. Also, oder ob ich das auch erzählen möchte oder wie auch immer. Wobei, ja doch, eins kann ich vielleicht erzählen, was vielleicht auch ein bisschen lustig ist. Ich kann beispielsweise überhaupt nichts mit dem Status der Ehe anfangen etwa. Ne? Also da fühlte ich mich lange Zeit irgendwie auch fast angegriffen, weil es immer so erwartet wird. Ne? Sowieso als Frau bis zu einem bestimmten Alter, ne, wird es sowieso erwartet. Und es gab einfach vieles daran, was mich unglaublich gestört hat und wo ich auch so merkte, dass so ein gesellschaftlicher Druck, wenn man das angeht, dieses Thema, heiraten, dann kommt so ein großer gesellschaftlicher Druck, weil die Rituale stehen fest. Es hat so und so zu sein. Ne, die Familie muss teilnehmen. Im Sauerland war es ja sowieso noch so mit Polterabend und weiß der Himmel was. Und bloß alle einladen und ach, keine Ahnung. Ich wollte das immer nie. Inzwischen stehe ich dem Thema auch viel gelassener gegenüber. Ne? Man wird ja mit dem Alter auch gelassener. Genau. Wer weiß. Wer weiß, was passiert, aber eben mit eigenen Ritualen oder vielleicht auch, dass ich das Gefühl habe, ah, okay, ich kann das trennen. Ja, ich kann diesen Status oder diesen Vorgang trennen davon, was diese Gesellschaft für ein Ritual erfunden hat dafür. Wir leben ja ohnehin in einer Zeit, in der viele Rituale auch brüchiger geworden sind oder wo wir uns vielleicht auch mit auf manches noch einigen müssen. Nun sind wir ja auch gerade in so einer besonderen Zeit, haben wir heute erstaunlich wenig drüber gesprochen.
Was ja kein schlechtes Zeichen sein muss.
Nee, überhaupt nicht.
Und wir leben in einer Zeit, wo auch neue Rituale erfunden werden. Mhm. So, das finde ich auch ganz spannend. Sei es jetzt die ganze Musik auf den Balkonen und Hinterhöfen, dass man sich zu bestimmten Zeiten trifft und musiziert.
Wie begrüßt du denn momentan Menschen? Also rein körperlich?
Gar nicht. Also zuwinken. Es gibt ein, zwei, die da machen wir dieses Ellenbogen berühren oder dieses Füßeln. So. Aber mehr so aus Gag.
Ja.
Ansonsten zuwinken und verbal halt, ja.
Es gibt einen Podcast, Alltag anders heißt der, beim Deutschlandfunk Kultur, den höre ich sehr gerne. Es sind so 3-4 Minuten ungefähr und es gibt immer ein Thema und Korrespondentinnen aus aller Welt erzählen, wie das in dem Land, in dem sie jetzt gerade stationiert sind, so gehandhabt wird. Und es ging um auch um Begrüßungsrituale jetzt zur Corona-Krise. Und was wohl ganz nett ist, erzählte die Korrespondentin aus Indien, wir verlinken das auch in den Shownotes, das ist wirklich eine ganz nette, sowieso tolles Format, ich liebe das sehr. Und gerade weil es da auch viel um Rituale geht, fällt mir gerade so auf, natürlich, ne, weil es auch so kulturelle Identität bestimmt. Und die Inder sind gerade sehr stolz, weil viele der Europäer den Hindu-Gruß übernehmen, ne? Also die Hände zusammenzufalten, sich zu verbeugen und Namaste zu sagen. Was ja eine, auch einfach eine sehr schöne Form ist, sich zu begrüßen, eine sehr respektvolle. Und sie erzählte, dass sie das ganz toll fänden, weil sie jetzt plötzlich, ne, sehen, dass die Europäer was von ihnen übernehmen und ihr Grußritual übernehmen.
Ja.
Und das ist doch einfach ein schöner Gedanke.
Schöner Gedanke am Ende unseres Podcasts. Mhm. Ich merke voller Beglückung eigentlich, dass ich einige Themen auf unsere Liste schreiben muss. Also das Thema, auf jeden Fall das Thema Sternzeichen, das Thema Kochen und Essen.
Mhm.
Das muss auf jeden Fall drauf.
Und ganz kurz am Ende, weil ich das vorhin angeteasert hatte, wollte ich noch erzählen, was das Thema Musik mit Ritualen zu tun hat. Mhm. Denn seit 2010 schubsen ein Kollegenfreund und ich uns fast täglich ein Lied über Twitter zu.
Ach.
Unter dem Hashtag Plattensammlung. Also eher werktags, manchmal auch Wochenends. Und wir hatten einfach irgendwann mal festgestellt, dass wir musikalisch ähnlich sozialisiert sind und dass unsere Tage immer besser sind mit Musik. Mhm. Und dann haben wir angefangen, uns eben Links zu YouTube oder wie auch immer zuzuschicken. Manchmal machen wir Themenwochen. Wir hatten letztes Jahr eine sehr lustige Themenwoche von deutschen Coverversionen von anders, also fremdsprachigen Erfolgssongs. War großartig. Und das ist in der Tat fast das Erste, was ich morgens mache. Ich überlege mir, welchen Song könnte ich dem Steffen heute zuschicken? Und das ist so etwas, was uns beide irgendwie fröhlicher macht. Und so bringt uns Musik jeden Tag durch den Tag und es ist ein Ritual geworden. Es ist ein lustiges, privates Ritual in der digitalen Öffentlichkeit. Ganz viele haben versucht, so mitzumachen, aber man merkt irgendwie, wir machen das füreinander. Also, und viele lesen mit, ne, oder manchmal kommt auch irgendwie mal eine Antwort dazu, aber es ist irgendwie schon verstanden worden, das ist unser Ritual und wir müssen dem nachgehen.
Ach, das ist großartig, also eine wunderschöne Geschichte und deswegen glaube ich auch, dass wir mit dem Thema Rituale noch nicht fertig sind. Es gibt noch so viele Felder, wo Rituale eine Rolle spielen und so viele Geschichten, die eigentlich noch erzählt werden müssten.
Ja, und was sind eure Rituale? Wie startet ihr einen Tag? Was fällt euch direkt beim Wort Ritual ein? Was sind eure Gewohnheiten, die ihr nicht missen möchtet? Was verleiht eurem Tag Sinn und Struktur?
Genau. Das wäre schön, wenn ihr uns das erzählt, schreibt oder mailt. Unsere E-Mail-Adresse lautet agnestrift@web.de. Genau. Da könnt ihr uns schreiben. Ihr findet uns aber bei Facebook und
Bei Twitter. Und nachdem wir jetzt endlich, ne, wir sind ja bei Spotify und ihr könnt unseren Feed auch in allen möglichen Podcatcher laden. Wir sind bei Google zu finden und wie auch immer. Und demnächst dann auch bei Apple. Es hat ein bisschen gedauert, weil Apple wollte meine Apple-ID nicht rausrücken, weil Apple beleidigt war, weil ich kein Apple-Gerät mehr habe. Und jetzt habe ich so oft Apple gesagt, dass Apple eigentlich dringend unseren Podcast jetzt auch bestätigen sollte.
Weil Apple auch was davon hat, wenn wir da vertreten sind, würde ich sagen.
Unbedingt.
Also, das soll es für heute gewesen sein.
Wir gehen jetzt zu einem anderen Ritual noch über, nämlich dem Feierabendbier, oder?
Genau, wobei ich noch einkaufen muss. Und da müssen wir ein schnelles Bier trinken, aber das schaffen wir.
Ein schnelles Feierabendbier, ganz bestimmt. Wir sind ja zu zweit draußen geht es mit Abstand. Passt weiterhin auf euch auf, bleibt gesund und munter und ja, haltet die Moral hoch.
Und die Rituale. Wir tun's
auch. Also, unser Ritual zum Schluss. Die Agnes läutet. Macht's gut. Tschüss.